Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was sagen uns die Pressebilder vom Alaska-Treffen? Wovon erzählt Two Seasons, Two Strangers, Gewinner des Goldenen Leoparden von Locarno? Und?
A good metaphor for all of us.
Eine gute Metapher für uns alle. Das sei Wladimir Sorokins Roman Der Schneesturm. Wie hat Serebrennikow ihn in Salzburg inszeniert? Themen dieser Stunde. Die Spannung, die Anspannung war groß. Was würde in Alaska auf dem Ukraine-Gipfel von Donald Trump und Wladimir Putin passieren? Dass am Ende nichts Greifbares zustande kam, hat wiederum auch keinen überrascht. Der Spiegel titelt Trump kuscht, Putin triumphiert, Zelensky zittert. Und was zeigen die Pressefotos von diesem Treffen? Steffen Siegel ist Professor für Theorie und Geschichte der Fotografie an der Folkwang-Universität Essen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welches Pressefoto, welche Pressefotos finden Sie am bemerkenswertesten?
Zunächst einmal finde ich eigentlich keines dieser Bilder wirklich bemerkenswert in so einem herausragenden Sinn. Die hat man alle auf eine bestimmte Weise schon mal gesehen. Aber eins ist mir dann doch sofort aufgefallen und hängen geblieben. Das ist Putin, der in der Präsidentenlimousine des US-Präsidenten sitzt und aus dem Fenster schaut. Das ist vollkommen ungewöhnlich.
Das ist ein Novum, auch ein protokollarisches Novum. Inwiefern sagen Sie, dass es keine bemerkenswerten Fotos gibt, weil am Ende nichts stand unter dem Strich?
Ja, zunächst mal handelt es sich um eine sehr generische Darstellung. Wir sehen ausschließlich Männer in diesen Bildern, die miteinander verhandeln. Und genauer noch, es geht um zwei verschiedene Seiten, die miteinander verhandeln. Und das alles hat mich sehr erinnert an Bilder, die ich als Kind und als Jugendlicher gesehen habe, so also in den 80er Jahren. Da hießen die dann nicht Trump und Putin, sondern da hießen die dann eben Reagan und Gorbatschow. Aber die Logik ist genau dieselbe und das Fatale dabei ist, dass wir ganz offensichtlich wieder zurück sind in so einer Logik des späten Kalten Kriegs, der sich jetzt in unserer eigenen Zeit auf diese Weise erneuert.
Sie haben auch gesagt, dieses Sechsertreffen kurzfristig anberaumt. Jede Seite hatte zwei politische Begleiter an der Seite, zusätzlich die Übersetzer. Wir wissen nicht, wer das angeregt hat, ob die Trump-Seite wollte, dass es Verstärkung gibt oder Putin. Seite. Ich habe mich beim Schauen auf diese Pressefotos konzentriert auf einen sehr kontrolliert wirkenden Putin und auf einen verwirrt oder unsicher schauenden Trump. Sind Ihnen diese Fotos auch aufgefallen?
Ja, das kann man, denke ich, aus den Bildern durchaus so herauslesen. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der, sagen wir mal, politischen Festigkeit der beiden Herren zu tun. Wir können das natürlich im Letzten nur projizieren, unsere eigenen Blicke auf diese Bilder so richten. Aber wenn diese Bilder überhaupt eine Funktion haben, außer dass sie uns zeigen, wie das eben aussieht, wenn da zwei Leute auf dem Rollfeld in Alaska sich begegnen, dann ist es ja wohl, dass Putin von diesen Bildern massiv profitiert. Wir müssen uns einfach klar machen, was da passiert ist. Und das sind Dinge, die nicht nur in der Ukraine, denke ich, mit allergrößter Sorge betrachtet werden. Da wird jemandem nicht nur metaphorisch, sondern sprichwörtlich der rote Teppich ausgerollt, der gleichzeitig eine Eskorte bekommt mit Jagdfliegern, die sein Präsidentenflugzeug begleitet. Da wird jemand, bevor er richtig angekommen ist, schon in die Präsidentenlimousine gesetzt. Die haben es selber schon gesagt, das gibt es nicht protokollarisch, so etwas. Und so ging das ja die ganze Zeit weiter. Und dann, wenn man auf das Ende der Veranstaltung schaut, die Pressekonferenz, der Gast bekommt das erste Wort. Das ist völlig außergewöhnlich im protokollarischen Sinn. Und das alles sind sowohl protokollarisch als auch auf der Bildebene, über die wir hier reden, also den Fotografien und den Videos, die wir gesehen haben, das alles hat Putin enorm genützt.
Wir sind beide bei diesem Treffen nicht dabei gewesen. Der Tenor dieses Treffens ist ziemlich eindeutig. Natürlich werden Bilder gesetzt, die zum Tenor des Artikels passen, die zum Tenor einer soliden journalistischen Berichterstattung passen. Und dennoch wissen wir ja nicht, welche Fotos genau aus diesem Grund vielleicht etwas anderes zeigen würden, aber nicht veröffentlicht sind.
Das ist natürlich immer so. Im politischen Gewerbe gibt es ganz, ganz kleine Ausnahmen, dass das Protokoll mal gebrochen wird. Das berühmte Elmau-Foto, das Angela Merkel und Barack Obama damals beim G7-Gipfel gezeigt hat, das ist so eine Ausnahme. Das hat aber auch nur ganz wenige Sekunden gedauert, also die Entstehung dieses Bildes. Und das hat seinerzeit die Protokollanten dort überrascht und heute heute ist das lehrbuchhaft geworden. Normalerweise müssen wir uns klar machen, dass die politische Berichterstattung, gerade von solchen Gipfeln, die wird minutiös vorbereitet. Nun ist dieser Gipfel natürlich nicht monatelang vorbereitet worden, weil er erst vor wenigen Tagen überhaupt angekündigt wurde. Aber wir dürfen sicher sein, dass alles, was dort passiert ist, das ist minutiös vorbereitet gewesen und selbstverständlich dann auch die Auswahl der Bilder, die Lenkung der Informationen. Und man hat es ja auch bei der Pressekonferenz ja schön gesehen, waren sehr, sehr viele sehr wichtige Journalistinnen und Journalisten im Raum. Das ist ja alles live übertragen worden, das konnte man sehen. Und die beiden haben ihre Statements, man muss es wirklich sagen, abgesondert. Vor allem Putin hat ja im Grunde einen Vortrag über die russisch-amerikanische Freundschaft gehalten, den er überall irgendwie so hätte halten können. Das hatte mit dem Gipfel gar nicht wirklich was zu tun. Und es wurden ja keine Fragen entgegengenommen. Das heißt, dieser gesamte Nachrichtenfluss auf der Wort- und auf der Bildebene, der war vollständig imprägniert und hat eigentlich vor allem bedeutet, dass wir es mit einer choreografierten, man kann beinahe sagen inszenierten Art der Informationsübermittlung zu tun haben.
Sie haben eben das Stichwort Projektion gesagt. In welchem Verhältnis steht das, was Sie jetzt eben gerade gesagt haben, zur Projektion aus dem Fachbereich, aus dem Sie kommen, mit dem Sie sich beschäftigen?
Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass wir solche Bilder ja alle nicht zum ersten Mal sehen. Es sei denn, wir sind eben, wie ich das vorhin gesagt habe, Kinder und Jugendliche. Dann sehen wir sie vielleicht zum ersten Mal. Ansonsten rufen wir alle in unser Bildgedächtnis ab. Und wir ergänzen das durch Erinnerungen, wer hat wann wen schon mal in einer ähnlichen Situation getroffen. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, das auf diese Weise historisch anzureichern. Und wir vergleichen natürlich. Wir schauen, was passiert da und was ist ungewöhnlich, was ist wie immer. Es gibt von Hans Magnus Enzensberger schon aus den 50er Jahren den sehr schönen Satz: Wenn die Tagesschau alle Staatsbesuche und immer das auf der Gangway herunterschreiten, rausschneiden würde und stattdessen Kulturnachrichten senden würde, dann wäre es eine bessere Tagesschau. Und da ist ein bisschen was dran.
Sie meinen, es wäre vielleicht besser gewesen, was natürlich auch wiederum naiv ist, das Ganze hinter verschlossenen Türen ablaufen zu lassen?
Es hat ja hinter verschlossenen Türen stattgefunden.
Ja gut, so gesehen dass, schon.
Unbedingt. Darauf müssen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt hier. Und der zweite Teil, also der Beginn und das Ende dieses Treffens, das waren ja dann jeweils nur ein paar Minuten für die Öffentlichkeit, der ist ein ganz anderer Modus, wenn man so will. Es gibt übrigens ein Detail, das, glaube ich, wirklich uns durchs Schlüsselloch hat blicken lassen, nämlich wie Putin auf offener Bühne Trump nach Moskau eingeladen hat. Und Trump hat sehr perplex reagiert. This is a big one, hat er gesagt. Das hat ihn überrascht. Das ist eine große Ankündigung. Und da hat er gemerkt, da kann er jetzt weder Ja noch Nein sagen, sondern das hat er vertagt. Ganz anders übrigens ist das ja, wenn diese Gespräche im Weißen Haus stattfinden und der Präsident, also in dem Fall jetzt Trump, den Gast zunächst einmal empfängt, allerdings noch vor der Presse und dann tatsächlich erstmal so ein Geplänkel stattfindet für die Presse, das aber Trump ja offensichtlich schon nutzt, um Politik zu machen. Das haben wir gesehen, als Zelensky dort saß vor einigen Monaten und ja vor der Weltpresse wie ein Schuljunge abgekanzelt wurde. Und ich glaube, gerade wenn man sich diese Differenz, wie geht er mit Putin um, wie ging er mit Zelensky um, wenn man sich die vor Augen hält, dann muss einem ziemlich kalt werden.
Niemand weiß natürlich, wie die politische Zukunft dieser ganzen Welt mittelfristig aussehen wird. Die Alaska-Fotos, von denen Sie jetzt gesagt haben, dass sie auch angesichts dessen, was dabei am Ende herausgekommen ist, ziemlich profan wirken, könnten sie trotzdem möglicherweise rückblickend ikonografische Bedeutung bekommen?
Das ist immer möglich. Also erstens sollte jetzt tatsächlich sehr bald aus diesen Gesprächen ein Waffenstillstand oder sogar ein Friedensschluss entstehen. Dann würde man natürlich sagen, da hat alles begonnen. Andernfalls, denke ich, werden diese Bilder schon deswegen auf jeden Fall erinnert werden, weil es ja die erste Begegnung zwischen einem russischen und einem US-Präsidenten seit vielen Jahren war. Und tatsächlich ist es eine sehr gespenstische Begegnung war, denn irgendwie klar ist, die beiden denken den ganzen Tag übereinander nach, müssen sie. Aber sie haben sich seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr persönlich gesehen.
Steffen Siegel von der Folkwang-Universität über die Bilder des Alaska-Treffens. Vielen Dank dafür. Schönen Abend.
Danke Ihnen.
Mit einer Produktion aus Deutschland war das Filmfest in Locarno vor 10 Tagen eröffnet worden. Sehnsucht in Sangerhausen. Heute, nach 222 Filmen mit 18 Wettbewerbsbeiträgen, ist der Gewinner des Goldenen Leoparden der 78. Ausgabe des Internationalen Festivals in der Schweiz bekannt gegeben worden. Der Goldene Leopard geht an Two Seasons, Two Strangers des japanischen Regisseurs Shumi Yake, der über seinen Film sagt:
Der Film basiert auf einem sehr bekannten Manga über das Filmemachen. Das hat mich interessiert. Aber vor allem Sommer und Winter so zu erzählen, dass man das Kino verlässt und beide Jahreszeiten mit neuen Augen sieht.
Unser Filmkritiker Patrick Wilinski war für uns in Locarno. Eine gute Entscheidung der Jury?
Ja, absolut. Das war einer meiner Herzensfilme, auch wenn er ganz spät im Festival lief. Und ich bin sehr froh, dass die Jury hier einen Film ausgezeichnet hat, der sehr still ist, der sehr sensibel ist und der gerne von lauteren, gewaltigeren Filmen übertrumpft und übertönt worden wäre. Und Shō Miyake, dieser Regisseur, ist vielleicht nur Insidern ein Begriff, aber auf der Berlinale in Nebenrhein in den letzten Jahren hat er sich schon einen kleinen Namen gemacht mit so Studien über sensible, ja schüchterne Menschen. Man könnte dieses Kino auch ein Kino der neuen Schüchternheit nennen, denn es geht nicht nur seine Figuren, es geht auch um die Schüchternheit so als ästhetisches Prinzip, weil er sehr still, sehr leise, sehr zärtlich erzählt. Auch in diesem jetzt ausgezeichneten Film, das ist die Geschichte zweier Begegnungen. Ein Mann und eine Frau treffen sich im heißen japanischen Sommer. Sehr isoliert beide, eine gewisse Angst vor der Welt kann man da spüren, eine Suche nach der inneren Ruhe. Aber wir erfahren, die sind nur ein Hirngespinst einer koreanischen Drehbuchautorin, die selber sehr einsam ist in Japan. Und die wiederum findet ihre Wärme im tiefen Winter. Und wie Miyake das in sehr haptische Bilder kleidet, wie er Sehnsucht und innere Ängste zeigt, das ist wirklich sensibel, still und klug. Ein Kino, das heilt und wirklich eine riesengroße Überraschung. Aber ich freue mich für den Regisseur.
Immer mal wieder habe ich gelesen, Produktionen aus Deutschland galten als Favoriten. Nun hat das Regiedebüt des deutsch-österreichischen Duos Elsa Kremser und Levin Peter sowohl den großen Preis der Jury als auch die beiden Darstellerpreise für White Snail gewonnen. Womit konnte dieser Film so punkten?
Das ist letztendlich ähnlich wie der Gewinnerfilm, auch eine Studie von zwei einsamen Seelen, die zueinander finden wollen. Es ist ein Film, der in Minsk spielt, in Belarus, und von zwei Außenseitern erzählt. Mascha, ein Model ohne Karrierechancen in Belarus, die auch mit dem Tod flirtet und die auf einen Leichenbestatter trifft, auf Mischa, ein Bär von einem Mann mit großen Tattoos, Memento Mori direkt auf dem Hals tätowiert, und in seiner Freiheit malt er großformatiger Gemälde, die so todesverliebte Motive in sich haben. Und beide kommen zueinander und wollen aufbrechen, ausbrechen in eine Welt, die sie versteht, wo sie endlich mal gesehen werden. Und das Besondere an diesem Film ist, dass er eine gewisse dokumentarische Nähe hat. Peter Levin hat mir erzählt in Locarno, dass sie alles dafür getan haben, um diese Nähe zu erzeugen, auch ein Praktikum.
Wir wussten irgendwann, wir müssen selber mal in einer Leichenhalle arbeiten, um diesen Film machen zu können, mit dem Kameramann zusammen, und waren über eine Woche in der Leichenhalle, in der wir auch gedreht haben, selbst involviert.
Und dieser Film erzählt jetzt keine romantische Liebe, aber es ist wirklich ein Versuch eines Verstehenswollens, das wir hier auf der großen Leinwand sehen. Es ist ein Kino der kleinen Gesten, die sehr groß wirken, und ich glaube, das hat die Jury erkannt.
So viel Begeisterung, da machen wir weiter im Preisregen. Der Regiepreis ging für einen Dokumentarfilm in den Libanon. Es geht um israelische Luftangriffe auf das Land. Ist der Film so beeindruckend oder als Politikum so stark gewesen für die Jury?
Als Politikum zu stark gewesen für die Jury, das kann man.
Ich dachte es.
Das kann man ganz klar sagen. Es gab zwei dokumentarische Werke, die sich mit dem heutigen Krieg in Gaza und drumherum beschäftigt haben. Hier der Film des Libanesen Abbas Fadel, der seine eigene Geschichte erzählt. Denn bei diesen Luftanschlägen nach dem 7. Oktober im Südlibanon hat er auch sein Haus verloren. Mit seiner Frau fährt er mit der Kamera durch diese Gegend, zeigt Bilder voller Ruinen, voller Schutt, Bilder von wütenden, von verarmten Menschen. Und man spürt, wie sehr dieser Krieg das eigene Leben auch der Künstler betreffen kann. Dafür gab es letztendlich, glaube ich, den Preis. Schwieriger finde ich allerdings manche ästhetische Entscheidungen. Da gibt es so eine 10-minütige Sequenz von einem Begräbnis von angeblichen Märtyrern, bei der ständig Hisbollah Fahnen ins Bild tragen, und das alles unkommentiert. Ich finde, solche Bilder sind nicht unschuldig, und wenn sie so stehen bleiben, ohne Einordnung, da habe ich schon ein Problem damit.
Wie gesagt, 18 Filme standen im Wettbewerb. Kann eine Jury immer alle richtigen Karten ziehen?
Nein, sie haben ja auch gar nicht so viele Preise, aber ich finde es schon sehr schade, dass ein Film wie eben Sehnsucht in Sangerhausen von Julian Radlmeier, der zu einem großen Publikumsliebling geworden ist, gar keinen Preis bekommen hat. Dieser Versuch im Osten Deutschlands nochmal von einer anderen Gemeinschaft zu erzählen, dem Osten Deutschlands eine neue Identität zu schenken, eine Möglichkeit, dass dieser Ort auch Heimat sein kann, das ist so schön und so überzeugend, dass das auch einen Preis verdient hätte. Oder eben dieses sehr schöne Roadmovie Dry Leaf aus Georgien, das den Kritikerpreis zumindest bekommen hat. Das ist ein Film, der wirklich neue Wege im Kino geht. In ganz schlechter Auflösung gedreht. Ein digitaler Impressionismus, den man auf der Leinwand sieht. Permanent spielt man mit dem Versuch, die Bilder scharf zu stellen, aber das geht nicht. Das sind so Bilder und Filme, für die ich nach Locarno fahre. Locarno zeigt diese Filme, aber es ist schade, dass sie dadurch natürlich nicht leuchten, wenn sie keine Preise bekommen.
Die Piazza Grande ist zum 78. Mal in eins der größten Freiluftkinos der Welt verwandelt worden. Hat das Publikum sich von sommerlicher Hitze wieder nicht vergraulen lassen?
Ja, es war überraschend immer wieder voll. Natürlich am vollsten, als Jackie Chan, der große Actionheld, aufgetreten ist. Da waren über 8000 Menschen da. Die wollten alle unbedingt ihren großen Helden sehen, ihr großes Vorbild. Was ich schade finde bei der Programmierung dieser Piazza, die muss ja irgendwie populär sein, gleichzeitig ein bisschen Anspruch haben. Da tut sich der künstlerische Leiter Jonah Nazzaro immer noch schwer. Es gab zwar solide Genre-Kino dieses Jahr, aber irgendwie wurden auch Cannes-Titel nachgespielt. Also man erwartet schon hier eine gewisse Lust auf Opulenz und trotzdem Risiko. Das konnte er dieses Jahr nicht ganz bedienen, gerade weil in Locarno die Stärke darin besteht, das Kino zu zeigen, dass diese Kunstform von den Rändern her denkt. Und diesen Kern, den muss man bewahren und auch auf die Piazza Grande bringen, denn das ist die große Eigenständigkeit und der große Reiz dieses Festivals.
Patrick Wilinski über das Filmfest in Locarno, das heute seine Preise vergeben hat und damit zu Ende ist. Ein russischer Landarzt versucht im Winter ein Dorf zu erreichen, und zwar mit Kutscher und Pony. Mysteriöse Dinge und Wesen begegnen ihm auf dieser Reise. Wladimir Sorokins Roman Der Schneesturm in der Regie von Kirill Serebrennikov hatte heute bei den Salzburger Festspielen Premiere.
In Langenweiler herrscht eine Epidemie. Ich muss dahin, unbedingt heute noch. Ich bringe die Vakzine.
Ja, draußen stürmt und schneit der Herr.
Der Schneesturm wird immer stärker. Ja,
der wird sich schon beruhigen.
Er wird sich nicht und ihr werdet ihn auch nicht beruhigen.
Es hat sich danach aus, dass sie sich beruhigt, der Herr. Der Schneesturm wütet. Schaut dir, er tobt.
Aus Der Schneesturm von Wladimir Sorokin, heute als Bühnenfassung von seinem Landsmal Kirill Serebrennikov in Salzburg präsentiert. Und Theaterkritiker Christoph Leibold war für Fazit bei der Premiere. Was passiert genau während dieser Russlandreise durch einen Schneesturm?
Eine ganze Menge, also mehr jedenfalls, als man so in Kürze jetzt eigentlich erzählen könnte. Es ist ja eine Reise immer tiefer in diesen Schneesturm, die dieser Dr. Garin mit einem Kutscher gemeinsam unternimmt. Der Kutscher heißt Cosma. Garin ist besessen von der Idee, einen Impfstoff in ein entlegenes Dorf zu bringen, wo so eine Zombie-Krankheit herrscht. Also alle Menschen, die angesteckt werden, verwandeln sich in Zombies. Und so wie im Schneegestöber alles eigentlich immer unschärfer wird, so Konturen verliert, verschwimmen auf dieser Reise so die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit, Realität und Fiktion. Es hat auch damit zu tun, es wird immer kälter, die beiden kommen den Erfrierungstod nahe, haben dann auch Fieberträume. Eine Kufe bricht, ja, und was passiert dann alles? Sie begegnen seltsamen Gestalten, einem kleinwüchsigen Müller, seiner lüsternen Frau. Sie landen in einer Drogenküche, wo ihn auch, Garin wird dann auch noch ein Rauschmittel dort verabreicht. Er halluziniert so eine Art Fegefeuer-Szenario. Es ist wirklich ein Trip, bei dem die irrwitzigsten Dinge passieren. Nur eins passiert nicht, nämlich, dass Garin und der Kutscher ans Ziel kommen.
Sorokin hat über seinen inzwischen ja 15 Jahre alten Roman gesagt, Schnee decke alles so schön zu. Jetzt natürlich die Gretchenfrage. Hat Serebrennikov im Sinne von Sorokin im dritten Kriegsjahr gegen die Ukraine, was man betonen muss, viel Schnee geschippt oder die Flocken tanzen lassen?
Sehr gehörig Flocken tanzen lassen. Also die tanzen als Videoprojektion auf einem Gasevorhang, der Bühne- und Zuschauerraum trennt. Es gibt Kunstschneeflocken, die von der Decke rieseln. Die werden dann auch aufgewirbelt mit einer Windmaschine und mit Laubbläsern. Und es gibt vor allem 9 Akteurinnen und Akteure in weißen Kostümen, die nicht nur alle Figuren und Gestalten spielen, die Garin und Cosma so begegnen auf dem Weg, sondern die sind auch der personifizierte Schneesturm. Also die umspielen und umtanzen die beiden so mit wehenden Leinen umhängen oder Tüll umhängen. Es gibt zum Beispiel auch 3 Frauen, die mal Prinzessinnenkrönchen aufsetzen und die sprechen die beiden dann an, so wie Schneeköniginnen und versuchen sie zu verführen, sozusagen ihnen zu sagen, hey, gebt nach der Ermattung, aber das wäre natürlich das, sich in den Tod begeben. Also auch der Schneesturm nimmt Gestalt an und das passt sehr, sehr gut zu dieser, ja, diesem Halluzinierenden der Erzählung.
Wie ist denn eigentlich das Ensemble aufgestellt? Wer mir ins Auge fiel, als ich ins Programmheft schaute, war August Diehl.
Ja, es gibt natürlich eben diese 9, die den Schneesturm und alle Figuren spielen und dann eben August Diehl als Dr. Garin und Philipp Avdejev als Cosmas, dieser Kutscher. Ein tolles Paar. Avdejev so, ist so ein ja, blinzelndes, verschrobenes Faktotum, irgendwie einfältig, aber auch weise. Und August Diehl spielt eben diesen Garin als einen, ja, wo man nicht weiß, ist das jetzt eine hehre Mission, die ihn antreibt, dass er diese Menschen impfen muss, möchte und vor dem Zombie-Dasein retten will? Oder ist es auch einfach hochmütiger Machbarkeitswahn, sich jetzt unbedingt dafür in den Schneesturm hinauszubegeben und nicht zu warten? Und anfangs tritt Deal total selbstsicher auf, ein Sturkopf. Und man weiß eben nicht, ein rücksichtsloser Mensch? Überheblich oder eben entschlossen. Und das wandelt sich dann. Die Lippen, die so anfangs skeptisch zusammengekniffen sind wie die Augen, die weichen dann zunehmend einem ja irrsinnig flackernden Blick. Also eine wahnsinnig überzeugende Leistung, abgesehen davon, dass der gute Mann bei doch jetzt hier irgendwie auch 27 Grad wahrscheinlich im Innenraum irgendwie immer mit einer Schneemütze und einem dicken Mantel rumstiefeln musste. Auch das ist eine Leistung, ja, den Winter zu spielen in der Hitze.
Ja, Wladimir Sorokin hat ja diese Dystopie ins Märchengewand gepackt und angekündigt wurde von den Salzburger Festspielen, vielmehr von Kirill Serebrennikov, eine Inszenierung, die so unvorhersehbar sei wie die Geschichte. War dem jetzt nun so?
Es ist auf alle Fälle total überbordend, diese Inszenierung. Diese Reise findet ja auf einem sogenannten Mobil statt und das wird gezogen, Sie haben vorhin gesagt Pony, eigentlich von ganz vielen Mini-Ponys, also nicht von richtigen Pferden, sondern von Mini-Pferden, die so hamsterklein sind.
Oh.
So steht es in der Erzählung und Kirill Serebrennikov hat das gelöst, indem man eigentlich ein Podest sieht, ein rundes, da ist so eine Rückbank von einem Auto drauf und da sitzen Garin und Cosma drauf und haben Glaskugeln auf, wie so Astronautenhelme. Und das sind außen Kameras und man sieht ihre Gesichter in Close-ups und die werden auf zwei runde Leinwände projiziert. Man sieht also auch sehr gut das Mienenspiel dieser zwei sehr eigenwilligen Figuren. Und es gibt vorne einen Laufsteg mit einem ausgerollten Watteteppich wie eine Schneelandschaft. Und da wird dieses Mobil nochmal wie so ein Minischlitten gezogen mit kleinen Spielfiguren und das wird auf Video gefilmt und auf eine große Cinemascope-breite Leinwand, eine weitere, die über der Bühne ist, projiziert. Also es ist wahnsinnig vielfältig und virtuos in der Handhabung der Mittel. Es gibt eben Figurentheater, Live-Video, die Performerinnen und Performer, die musizieren live, die singen, die tanzen, die spielen. Also es ist ein bisschen wie dieser Schneesturm, so die Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwimmen lässt. So lässt Kirill Serebrennikov auch noch die Genregrenzen verschwimmen und erzeugt damit eine echt, also wirklich sehr betörende eigene Bildwelt.
Betörend ist das eine, bedrückend wäre womöglich das andere, denn ich würde gerne noch wissen, ob man diese Inszenierung von Serebrennikov, der ja 2022 das Putin-Land, seine Heimat verlassen hat, auch als eine persönliche, womöglich Abrechnung verstehen kann, genau diesen Stoff jetzt gewählt zu haben.
Also muss dazu sagen, auch Sorokin ist seit 2022 in Deutschland und der ist natürlich, war übrigens da, wurde heftig beklatscht, wie die ganze Inszenierung und auch vollkommen zurecht. Sorokin ist ein Kreml-Kritiker aber das ist eigentlich eines eher seiner subtilpolitischen Bücher. Also man kann das schon als Parabel sehen, so diese Gesellschaft, eine zombifizierte russische Gesellschaft, also die hier sozusagen geimpft werden soll, aber für die kommt jede Hilfe zu spät, die sich abkapselt in einem eigenen bizarren Kosmos, nicht mehr erreichbar ist. Übrigens schon 2009 geschrieben, also sehr hellsichtig. Aber vor allem, wie Kirill Serebrennikov es inszeniert, ist es eher so eine Reise, und das steckt auch in dem Stoff vielleicht noch stärker drin, ins Unterbewusste, in menschliche Urängste. Also dieser Garin ist so ein Halbgott in Weiß, der aber zurückgeworfen ist auf seinen, im Kampf mit den Elementen auf seine nackte Existenz. Der hat wirklich Todesangst und ist eigentlich konfrontiert mit der Erkenntnis, was das Leben für eine prekäre und fragile Angelegenheit ist. Vielleicht kann man sagen, so jetzt in Zeiten des Krieges, unter anderem zwischen Ukraine und Russland, wo eigentlich Menschenleben wirklich verheizt werden, ist auch dessen politisches Statement und natürlich das Ensemble, das sich zusammensetzt aus deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern, Russen, eine Ukrainerin ist dabei, eine Chinesin, also auch einfach dieses internationale Ensemble, das ist auch schon ein Statement.
Christoph Leibold, nach der Premiere von Wladimir Sorokins Der Schneesturm in der Inszenierung von Kirill Serebrennikov nach den Salzburger Festspielen ist die Koproduktion am Düsseldorfer Schauspielhaus zu sehen.
Bibliotheken als Zukunftsorte.
Lange waren sie Orte, in denen man eine Stecknadel fallen hören konnte. Lampen auf Tischen in dunklen Leseräumen standen, um niemanden von Studium und Lektüre abzuhalten. Vergangenheit, berichtet Sigrid Harms über die norwegische Hauptstadtbibliothek.
Siehst du, ich habe nicht bei der Bibliothek vor 40 Jahren. Wer vor 40 Jahren das letzte Mal in einer Bibliothek war, wird überrascht sein, wenn er hier zur Tür reinkommt, sagt Merit Elin, die Chefin der Deichmann-Bibliothek Bjørvika im Zentrum von Oslo. Anstelle von abgedunkelten Räumen mit vollgestopften Bücherregalen wird der Besucher beim Eintritt in den gläsernen Bau von einem Meer an Tageslicht umspült. Wenn du im Eingangsbereich stehst und nach oben schaust, kannst du den Himmel sehen. Dies ist ein spektakuläres Gebäude, das wie ein großer offener Raum gestaltet ist. Die Glasfassade lässt nicht nur das natürliche Tageslicht durch die 6 Etagen fluten, es gewährt gleichzeitig den Blick nach draußen. Auf den Fjord, die Oper, die Straßen, Menschen, Geschäftigkeit. Insgesamt 26 Bibliotheken gibt es in Oslo mit seinen 700.000 Einwohnern. Doch der Bau des norwegischen Architekturbüros Lundhagen im Zentrum ist das Herzstück, die Hauptbibliothek. Deichmann Bjørvika solle zum Wohnzimmer der Osloer werden, hieß es bei der Eröffnung vor 4 Jahren. Und das ist gelungen. In den unteren Etagen hören Kinder gespannt zu, wie Mitarbeiter Geschichten vorlesen. Eine Schulklasse spielt Mario Kart, eine Familie schaut einen Film, während andere in gemütlichen Sesseln eine Zeitung lesen. Die Konkurrenz um Aufmerksamkeit sei groß geworden, sagt die Bibliothekschefin. Deshalb reiche es nicht mehr aus, nur Bücher auszuleihen. Viele verbringen heute mehr Zeit am Handy oder mit einer Serie. Aber unser großer Vorteil ist, dass wir Treffpunkte schaffen. Hier bekommt man viel Inhalt, ohne dass es etwas kostet. Und man kann mit Menschen zusammen sein. 2,3 Millionen besuchten die Bibliothek im Osloer Zentrum im Jahr. Tendenz steigend. Ein Grund ist das erweiterte Angebot. Das norwegische Bibliotheksgesetz von 2014 schreibt nämlich vor, dass Bibliotheken auch Wissen vermitteln sollen. Das hat zu einem großen Wandel geführt. Rund 10.000 Veranstaltungen gibt es inzwischen jedes Jahr in den Bibliotheken der Stadt. Die lebhafteste Abteilung in der Deichmann Bjørvika ist die Kinderabteilung. Die Bücherregale befinden sich auf Augenhöhe der Kinder und es gibt gepolsterte Nischen, in die sie hineinkrabbeln können. An normalen Tagen kommen bis zu 8 Schulklassen und Kindergärten zu Besuch, erzählt Bergljot Kaslegård, die die Abteilung leitet. Für die gibt es ein extra geschneidertes Programm aus Vorlesen, Basteln und auch Essen ist erlaubt. Selbst die Allerkleinsten sind willkommen. Frederik Fries-Quickstad sitzt mit seinen Töchtern an einem Tisch. Keine von beiden kann lesen, aber meine Älteste wollte so gerne die Bibliothek. Sie möchte immer wieder hierher kommen. Der Lärmpegel ist beträchtlich, doch schon eine Etage höher hört man nichts mehr davon. Die Decke ist geschachtelt und besteht aus Waben, die die Geräusche dämpfen, erklärt Bibliothekschefin Lien, bevor sie die schmale Rolltreppe in die 2. Etage nimmt. In dieser Etage passiert am meisten, sagt sie.
Da ist ein kleines Kino.
Hier haben wir ein kleines Kino, einen Gaming-Raum, eine Musikbühne, DJ-Station und ein Podcast-Studio. Wir haben Plattenspieler, Noten, Zeichentrickserien und die Volkswerkstatt.
Oder eine Volkswerkstatt.
In der Volkswerkstatt arbeiten keine Bibliothekare. August Woldenskara ist ausgebildeter Animateur und er hilft Besuchern mit ihren Projekten. Die Volkswerkstatt ist ein Ort, an dem die Besucher ihre eigenen Pläne verwirklichen können. Man kann löten, wir haben 3D-Drucker, Laserschneider und Nähmaschinen. Vor allem die Nähstationen sind gut besetzt. Gustav Haug beugt sich über ein paar grüne Gardinen, die er kürzen will. Sie haben gute Nähmaschinen hier, sowas habe ich nicht zu Hause. Man braucht ja eine gewisse Größe für so eine Arbeit. Die Mitarbeiter stehen bereit, wenn jemand Hilfe braucht. Für besonders Interessierte werden Kurse angeboten, in denen man lernen kann, die Maschinen zu bedienen. Wer nicht so lange warten will, findet in der Nähabteilung die entsprechenden Bücher. Denn Bücher spielen immer noch die Hauptrolle. Vor allem in den beiden oberen Etagen. Hier sitzen Studenten konzentriert über Fachliteratur. Die vielen Veranstaltungen führen dazu, dass auch mehr Bücher ausgeliehen werden, sagt Merete Lien. Nicht nur in Bjørvika, auch in den anderen Bibliotheken der Stadt. Sie seien zu öffentlichen Räumen geworden, in denen sich alle willkommen fühlten. Weil sich alle Typen von Menschen hier treffen, sind sie ein integrierendes Element und schaffen Zugehörigkeit. Es ginge darum, leicht zugänglich zu sein. Man müsse ja nicht gleich mit Shakespeare winken.
Die norwegische Hauptstadtbibliothek besichtigt von Sigrid Harms. Morgen geht's in unserer Reihe über Bibliotheken als Zukunftsorte nach Helsinki. Wir alle tragen sie, aber sie tun nicht gut. Jeans mit Stretchfaktor, wasserabweisende Regenjacken, strapazierfähige Kinderbekleidung. Nach welchen Formeln könnten sie ökologisch und sozial sauber hergestellt werden? Darüber informiert sie derzeit das Deutsche Museum Nürnberg. Gefördert von der Bundesregierung zeigt das Haus nämlich eine Sonderausstellung. Biotech's Future, Zukünfte der textilen Wertschöpfungskette, heißt sie und präsentiert, was seit 5 Jahren an der Uni Aachen zusammen mit dem Sportartikelhersteller Adidas beforscht wird. Nicole Esbey vom Institut für Textiltechnik Aachen kann uns Auskunft geben. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
120 Millionen Tonnen Textilfasern, habe ich gelesen, werden jedes Jahr auf der Basis von fossilen Rohstoffen produziert. Nach 5 Jahren, wo steht das Projekt?
Also im Forschungsbereich spricht man von Grundlagenforschung. Da haben wir einzelne Projekte. Es sind ja insgesamt 19 Projekte. Die sind noch sehr im Anfangsstadium. Aber andere Projekte, die sind schon so weit, dass sie auch in der praktischen Anwendung sind. Wir haben hier beispielsweise in Aachen ein sehr praktisches Projekt. Das ist ein sogenannter biobasierter Kunstrasen, also auf Basis von Rapsöl ohne jegliches Infillgranulat. Und das ist weltweit einmalig. Und auf diesem Rasen kann man auch schon Fußball spielen. Sehr praktisch.
Na, wird bestimmt bei der nächsten WM/EM abgefragt. Die Textilindustrie, die hat ja längst den Nachhaltigkeitswerbefaktor von recycelten Stoffen erkannt. Aus welchen Abfallprodukten könnten überhaupt hochwertige Textilien zukünftig gemacht werden?
Also wir sprechen vor allen Dingen von Abfallstoffen aus der landwirtschaftlichen Produktion, wie Rapsstärke, sowas wie Rizinusöl, daraus werden neue Fasern gewonnen oder aus Zuckerrohrabfällen. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Diese Rohstoffe werden zum Teil gemischt in sogenannten Blends, um dann weiterverarbeitet werden zu können. Wir sind aber auch im Farbbereich unterwegs. Da kann man aus Abfallstoffen oder aus biobasierten Rohstoffen neue Farben beispielsweise gewinnen. Also das ist relativ vielfältig, muss aber natürlich auch noch aus dem Forschungsbereich in die industrielle Anwendung dann.
Das ist klar, ein dickes Brett. In welchem Stadium befindet sich das? Ist das noch Grundlagenforschung oder sind Sie schon einen Schritt weiter?
Das ist unterschiedlich. Einiges ist Grundlagenforschung. Beispielsweise hat man auch Algen beforscht als neues Ausgangsmaterial. Anderes ist schon weiter. Also da macht man beispielsweise auch im gentechnologischen Bereich jetzt Forschung und hofft da in den nächsten 1-2 Jahren dann durchaus schon auch im industriellen Bereich zu sein.
Und einer dieser Rohstoffe ist der dazu angetan, Polyester und Nylon zu ersetzen?
Wir hoffen es sehr. Also, ja, doch, es gibt durchaus Rohstoffe, mit denen ist man schon relativ weit. Am Ende des Tages wird es die sogenannte Mischung machen. Es wird auch unterschiedliche Anwendungsbereiche geben. Es gibt beispielsweise jetzt auch schon auf Bio-PE-Basis Lebensmittelplastiktüten und aus demselben Rohmaterial, was ja Granulat ist, versucht man jetzt eben auch Fasern zu gewinnen.
Und das gilt auch für Spitzensport und Hobbywanderer?
Gilt für alles, woraus sie Textilien machen können. Also wir haben jetzt häufig den Anwendungsbereich Socken oder aber auch, weil ja auch Adidas dabei ist, dieser sogenannte Schuh-Upper, also das Obermaterial des Schuhs. Aber wir haben auch ein T-Shirt beispielsweise hergestellt und dergleichen mehr.
Ich hatte deshalb gefragt, weil ja diese Textilien immer noch einen besonderen Schutz haben, den die normale Tageskleidung nicht hat.
Ah ja, gut, aber da sind wir dann im Bereich Outdoor-Bekleidung und da hat man die sogenannte perfluorierte Chemie oder PFAS, die zum Teil eingesetzt wird bei Textilien oder auch bei Textilbeschichtungen, beispielsweise auch im Feuerwehrbereich oder bei persönlicher Schutzausrüstung. Die soll wasserölabweisend sein.
Und was beinhaltet die?
Vor allen Dingen eben die sogenannte perfluorierte Chemie. Das ist eine künstliche Chemie, die wir bei Teflon kennen und die sehr, sehr umweltschädlich ist und in der EU eben auch verboten werden soll in den nächsten Jahren. Gesundheitsschädlich noch on top. Und da ist es so, dass auch an Alternativen geforscht wird und jetzt erstmals auch an Alternativen aus dem biobasierten Bereich. Und da ist eben die große Herausforderung Ölabweisung. Daran wird aktuell geforscht.
Ist das ein Projekt, das erstmal ein offenes Ende hat? Also dürfen Sie so lange, bis Sie zu dem Punkt gekommen sind, dass Sie die Wirtschaft eingespannt haben, oder müssen Sie sich sputen?
Es sieht so aus, dass wir 19 unterschiedliche Projekte im Innovationsraum Biotech's Future haben, die jeweils unterschiedliche Laufzeiten haben. Da sind kurze Projekte von einem Jahr dabei und längere Projekte von 3 Jahren. Wir haben mit 6 Projekte gestartet, die sind schon abgeschlossen, und andere Projekte haben sozusagen auf der Hälfte der Laufzeit angefangen und sind jetzt ja im Endstadium und können jetzt sozusagen die Ergebnisse präsentieren Ende diesen Jahres.
Auch die Textilwirtschaft ist am Profit interessiert. Greenwashing ist inzwischen State of the Art. Ein globales Abkommen gegen Plastikmüll zum Beispiel ist gerade krachend gescheitert. Wie können Sie den Unternehmen, wenn denn die Forschung so weit fortgeschritten ist, dass sie Alternativen zur jetzigen Herstellungsweise anbieten können, wie können die überzeugt werden? Weil das bedeutet doch sicherlich auch Investitionen.
Das bedeutet immer Investitionen. Ein sehr entscheidender Überzeugungsfaktor ist es immer, wenn gewisse Stoffe verboten werden. Dann ist klar, es müssen Alternativen auf den Markt. Die normale Herstellungsweise von Elastan in der Europäischen Union ist verboten aufgrund einer gefährlichen Chemikalie. Also so etwas sind immer die entscheidenden Anreize, dass eben Alternativen und auch umweltfreundlichere Alternativen auf den Markt kommen. Und dann ist am Ende des Tages natürlich auch immer der Preis entscheidend. Das heißt, wenn Abfallstoffe, die erstmal nichts kosten, zu neuen alternativen Materialien verarbeitet werden, dann ist es erstmal schon kostengünstiger als der Rohstoff.
Sind Sie denn jetzt mit der Ausstellung, die im Zukunftsmuseum des Deutschen Museums Nürnberg präsentiert wird, zufrieden? Ich habe mir die Bilder angeguckt, dachte, interessant, wie man versucht, diese Forschung tatsächlich sichtbar und erfahrbar zu machen.
Also wir sind damit sehr zufrieden, weil es einfach wirklich ästhetisch schön gelungen ist. Und gerade das ist einfach eine wahnsinnige Herausforderung, weil wenn sie in einem technischen Forschungsinstitut ist, dann ist alles, was hier bei uns herauskommt, immer sehr technisch. Also meine Kollegen stellen mir dann beispielsweise eine neue Spule auf den Tisch mit neuem Garn und sagen, das ist neu. Aber das kann ich natürlich nicht vernünftig extern darstellen. Das heißt, die Sachen müssen aufbereitet werden, schön dargestellt werden, erklärt werden. Und wenn es so ist, dann finden die Leute das immer sehr spannend.
Sagt Nicole Isbey vom Biotech's Future über die Sonderausstellung Zukünfte der textilen Wertschöpfungskette, zu sehen im Deutschen Museum Nürnberg, und zwar bis zum 14. September. Weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit. Vielen Dank und schönen Abend noch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pokatzki folgt jetzt. Der hat sich entschieden, was für ihn die bemerkenswertesten Themen in den Zeitungsfeuilletons dieser Woche waren.
100 Tage Kanzler Merz. Das bietet Anlass für viele Meckereien, stand in der Süddeutschen Zeitung. Diese Bundesregierung, meckerte Nils Minkmar, ist, außer in finanzieller Hinsicht, so deprimierend ambitionslos und auf eine leidvoll bekannte Art ideenarm, dass man, wie bei einem umständlichen digitalen Vortrag, diskret vorspulen möchte. Das tun wir jetzt und spulen weiter zu einer anderen Passage in dem Beitrag, die uns nämlich deutlich macht, dass Meckern zwar leicht, Politik machen in diesen Zeiten aber gar nicht leicht ist. Die brisanten und bedrückenden Themen der Zeit, also der Klimawandel, die Macht der Superreichen, das Verhältnis zu den USA, der intensive Drogenhandel, die Kriege in der Ukraine und in Gaza, die Steuerung der Migrationsbewegungen, die Umwälzung der Wirtschaft durch künstliche Intelligenz. Auf keinem dieser Felder kann eine Bundesregierung im Alleingang nennenswert und langfristig etwas bewirken. Und das schreit einfach nach einem wirklich vereinten Europa. Nils Minkmar, so ein politisches, europäisches Projekt könnte mehr dauern als 100 Tage. Aber wer heute damit beginnt, erobert die Zukunft. Und dann wären eroberungswütige Potentaten vielleicht doch etwas vorsichtiger. Die Europäer sollten genau hinsehen, wenn Trump mit Putin das Schicksal der Ukraine auskungelt, denn ihr eigenes steht dabei auch auf dem Spiel, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor dem Politikertreffen in Alaska, das die Nachrichten dieser Tage bestimmt und dessen Ablauf die Feuilletons der Woche natürlich noch nicht würdigen konnten, aber ganz sicherlich in der kommenden Woche umso ausführlicher behandeln dürften. Die europäische Sicherheit und Freiheit stehen auf dem Spiel, wenn die Ukraine von Moskau und Washington zu einem Diktatfrieden gezwungen werden sollte, meinte in der Frankfurter Allgemeinen Martin Schulze-Wessel. Immerhin haben die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Polens, Großbritanniens zusammen mit der Europäischen Kommission und dem Rat eine Stellungnahme verfasst, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt. Sie umfasst das Versprechen weiterer militärischer und finanzieller Hilfe für die Ukraine, auch als Koalition der Willigen, und die weitere Anwendung restriktiver Maßnahmen gegen die Russische Föderation, lobte der Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ob die Europäer ihrem Standpunkt werden Geltung verschaffen können, ist für die Ukraine, aber auch die Freiheit und Sicherheit Europas selbst entscheidend. Nicht so treffend war allerdings ein anderer Vorausblick auf die große Show in Alaska. Treffen sich zwei Horrorclowns, war der Beitrag in der Süddeutschen überschrieben. Ein Clowns-Duo, in dem Trump die Rolle des lebensfrohen und lächerlichen rothaarigen August spielt und Putin die Rolle des traurigen und arroganten Weißclowns, fand Irina Rastorgujewa. Klar ist bislang nur, Wladimir Putin kehrte offensichtlich überglücklich und überhaupt nicht traurig heim ins Russenland. Nach Alaska ist es nicht allzu weit und bis 1867 gehörte der heutige US-Bundesstaat ja auch Zar Alexander II., der es damals an die USA verkaufte. Daran erinnerten jetzt auch gerne russische Medien. Das Team eines föderalen TV-Senders veröffentlichte bereits einen Beitrag, so Irina Rastorgujewa, in dem es behauptet, dass es in Alaska mehr als 700 Ortsnamen mit russischen Wurzeln gebe. Da warnt die in Berlin lebende russische Autorin und Dramaturgin. Angesichts der Vorliebe russischer Politiker für Geschichtsfälschung sollte Trump, der dieselbe Vorliebe hat, vorsichtig sein. Erst suchen sie nach russischen Ortsnamen und dann verteidigen sie die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung mit Raketen. Und da warnen auch wir unseren Bundeskanzler Friedrich Merz. Sollte er sich jemals mit Wladimir Putin in Deutschland treffen wollen, niemals im ostfriesischen Jever. Das gehörte nämlich einst der russischen Zarin Katharina der Großen, gebürtig aus dem Hause Anhalt-Zerbst. Und erst ihr Enkel, Alexander I., vermachte es 1818 dem Großherzog von Oldenburg. Wer weiß, auf welche Gedanken ein Wladimir Putin im schönen Ostfriesland käme. Seien wir dankbar, wenn er da niemals hinkommt. Dankbar zu sein, hat zentral mit der Natur des Menschen zu tun, lasen wir nämlich in der Wochenzeitung Die Zeit. Ohne Menschen in der Welt da draußen, die sich um uns kümmern und uns ernähren, sind wir verloren, meinte im Interview der amerikanische Philosophieprofessor und Psychoanalytiker Jonathan Lear. Dankbarkeit lässt uns verstehen, was ein Mensch ist. Wir haben uns nicht aus uns selbst heraus geschaffen. Wir sind nicht Gott. Wir verdanken uns anderen. Das ist die Wirklichkeit. Dankbarkeit ist die Fähigkeit, sich zu erinnern, dass andere uns ermöglicht haben und dass wir also frei sind, andere zu ermöglichen. Aus dieser Einsicht entsteht Großzügigkeit. Daraus entsteht auch wirklich kluge Politik.
Klaus Bukatzkis Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.